Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, Folge 21, Unternehmensnachfolge aus Bankensicht, Teil 2. Ja, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute geht es wieder um das Thema Unternehmensnachfolge und insbesondere darum, wie eine klassische Hausbank auf das Thema Nachfolge schaut. Und ihr habt ja vielleicht schon die Folge Nummer 20 gehört, die ist vor 2 Wochen entschieden. Da habe ich erzählt, woher ich mein Know-how habe, meine Kompetenz habe, hier über solche Themen zu reden. Nämlich, ich habe sie selber nicht, sondern ich habe mich mit einem ausgewiesenen Profi unterhalten. Der Eduard Fuhrmann ist Leiter des Firmenkundengeschäfts der Dortmunder Volksbank, also einer großen Genossenschaftsbank hier im Ruhrgebiet. Und der hat mit mir relativ lange darüber diskutiert und ich durfte ganz viele schlaue Fragen stellen, habe super Antworten bekommen, wie eine Bank auf das Thema Unternehmensnachfolge guckt. Und das ließ sich also sehr gut teilen. Deshalb hast du heute den zweiten Teil, nämlich wir gucken heute mal darauf, was muss ein potenzieller Nachfolger mitbringen zu einem Bankgespräch. Also wenn er eine Unternehmensübernahme finanzieren möchte oder wenn er danach fürs Unternehmen tätig wird und da Finanzbedarf hat, was sind da die Ratingkriterien? Woran macht eine Bank fest, ob der Nachfolger kreditwürdig ist oder nicht? Darüber sprechen wir heute. Auch hier nochmal kurz der Disclaimer. Es gibt kein Sponsoring der Dortmunder Volksbank, das sich verpflichtet, hier für die Werbung zu machen. Das mache ich freiwillig, weil ich sehr dankbar bin, dass mich der Eduard ein bisschen mit in die Bankenwelt genommen hat, auch in Dinge, die ich als Unternehmer so nicht sehe oder nicht richtig einschätzen konnte. Und ja, deshalb mag das darauf auf euch so wirken, als würde die Dortmunder Volksbank hier sehr gut wegkommen. Es gibt da draußen sicherlich auch andere sehr gute Bankhäuser, nicht nur im Genossenschaftsverbund, auch bei den Sparkassen oder bei anderen Banken. Aber wie gesagt, ich zehre das Wissen für diese Folge eben aus dem direkten Austausch mit der Dortmunder Volksbank, die auch eine der größeren Genossenschaftsbanken ist. Also durch Fusionen sind die halt ziemlich gewachsen die letzten Jahre und betreuen eben ein relativ großes Volumen an Unternehmenskunden. Gut, so viel vorweg. Wir steigen ein. Stellt euch vor, ihr seid ein Nachfolger, potenzieller Nachfolger und wisst jetzt gar nicht, der Seniorunternehmer, der will hier Geld von mir sehen für Unternehmensanteile, die soll ich kaufen und dann will der vorher noch seine Gewinne aus dem Unternehmen ziehen. Was mache ich denn jetzt? So, und wenn du Glück hast, hast du jemanden in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, der da Erfahrung hat, der das mit dir ein bisschen auseinander pflücken kann. Hast vielleicht einen guten Steuerberater, wobei die, glaube ich, auch rar gesät sind. Es gibt spezialisierte Unternehmensberater oder eben du gehst zu deiner Bank oder zur Hausbank des Unternehmens und die haben natürlich rund um das Thema Nachfolger auch eine Menge Dienstleistungen im Programm. Das heißt, die können dir als potenziellen Nachfolger erstmal natürlich verschiedene Finanzierungskonzepte anbieten. Die können mit dir gucken, wie ist denn der Investitionsbedarf, wie wirkt sich das nachher auf die Liquidität aus, kann man vielleicht noch was über Förderkredite abdecken, für was sind Bürgschaften erforderlich. Also die können dieses ganze Thema Finanzierungsberatung natürlich beherrschen die aus dem FF. Die haben auch Experten für Fördermittel. Es gibt ja staatliche Förderprogramme, zinsgünstige Kredite und Zuschüsse, die speziell für Unternehmensnachfolgen angeboten werden. Und auch da kann eine Bank helfen bei der Beantragung und bei der optimalen Nutzung der Mittel. Natürlich hat auch eine Bank kein Interesse daran, dass so ein Darlehen mal floppt, dass sowas in sich zusammenfällt. Das heißt, die gucken natürlich auch im eigenen Interesse mit dir zusammen auf die Unternehmensbewertung und die Due Diligence. Also das heißt, entweder macht es die Bank selber oder hat eben professionellen Partner an der Hand, um mit dir als Nachfolger nochmal zu gucken, was ist denn ein fairer Wert für das Unternehmen? Das ist natürlich der klassische Interessenskonflikt. Der Verkäufer sieht das natürlich sehr, sehr positiv. Du als Käufer, der das nachher erwirtschaften will, bist natürlich von Haus aus ein bisschen defensiver unterwegs. Und ja, dann macht das schon Sinn, vielleicht auch mit dem Externen mal drüber zu gucken, wo in diesem ganzen Konstrukt schlummernden Risiken und wie kann ich die minimieren. Und da geht's, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, es geht bei dem Kaufpreis für ein Unternehmen auch in der Nachfolgesituation darum, was ist der Preis, den auch ein Dritter bereit wäre, für das Unternehmen zu zahlen. Das heißt, man guckt sich natürlich Sachwerte an, man guckt sich aber auch immaterielle Werte an und man guckt sich natürlich auch Ertragswerte an. Also das heißt, wie profitabel war dieses Business in den letzten Jahren und wenn jetzt der Inhaber rausgeht, wie sicher kommen denn diese Ertragswerte auch in der Zukunft zustande? Also ganz spannende Fragestellung. Dann kann sich eine Bank mit dir natürlich auch das Szenario nach der Übernahme anschauen. Das heißt, wie ist dein Finanzbedarf im Unternehmen? Wie sieht deine Cashflow-Planung aus? Hast du vielleicht irgendwo noch einen Investitionsstau, für den du zusätzlich Maschinen oder was weiß ich was modernisieren willst? Was brauchst du da für eine Liquidität? Die können natürlich auch ein Sparringspartner sein, mit dir einen Businessplan nochmal durchzugehen. Und zu guter Letzt können die sich natürlich auch mit dir deine private Vermögensstruktur und Absicherung anschauen. Also das heißt, was hast du an, bringst du an Privatvermögen mit? Wie möchtest du es zukünftig absichern? Wie muss man es voneinander trennen? Und so die klassischen Hausbanken, also egal ob jetzt aus dem Genossenschaftsverbund, Sparkassen oder andere große Banken, die sind natürlich Netzwerker. Das heißt, die sind es auch gewohnt, mit Steuerberatern, Nachfolgeberatern, Anwälten zu kommunizieren, haben vielleicht auch eigene Leute in ihrem Netzwerk, wo man Kontakte herstellen kann. Und die können einem am Anfang vielleicht auch ein bisschen begleiten bei diesem Übergabeprozess. Das sind natürlich keine klassischen Unternehmensberater, aber wenn du mit so einem erfahrenen Firmenkundenbetreuer zu tun hast, der kennt natürlich aus Kreisen seiner Kunden eine Menge Szenarien, eine Menge Tops und Flops, wo du vielleicht auch daraus lernen kannst. Du musst ja nicht jeden Fehler selber machen. Ja, und dann, wenn man dann zusammen geguckt hat, was ist denn das Unternehmen wert, das man da übernehmen möchte, dann geht es ja darum, wie kann ich diese Übernahme finanzieren? Also ich habe einen Kaufpreis, wie finanziere ich den? Gibt es ja verschiedene Modelle. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Darlehen vom alten Inhaber zu bekommen und dem das quasi abzustottern. Aber eben, du kannst natürlich auch zur Bank gehen und sagen, hier, was kostet es, wenn ihr mir ein Darlehen gibt, den Kaufpreis zu stemmen? Und ja, je nach Größe und Risiko des Unternehmens und nach Höhe des Kaufpreises und nach deiner Bonität kriegst du dann ein Kreditangebot. Und da ist es in der Regel so, das hat mir jetzt der Eduard noch verraten, die Bank erwartet je nach Setup, also je nach Rahmenbedingungen von dir ein Eigenkapital von 10-30% des Kaufpreises. Also für den fiktiven Fall, du möchtest ein Unternehmen erwerben, was roundabout 1 Million Euro realistisch wert ist, solltest du also zwischen 100 und 300.000 Euro selber mitbringen, damit die Bank eben auch sieht, dass du es ernst meinst und dass du mit solchen Größenordnungen auch vernünftig jonglieren kannst. Ja, dann gucken die sich natürlich Unterlagen an. Das heißt, die Bank achtet natürlich immer drauf, dass das Risiko nicht exorbitant hoch ist. Das heißt, das Darlehen, was sie dir als Nachfolger geben, das muss natürlich auch für die Bank wirtschaftlich tragbar sein. Es muss zu deiner Bonität passen. Und das jetzt nicht nur, weil die jetzt unbedingt Geschäfte und Zinsen machen wollen, sondern es soll auch schon Fälle gegeben haben, da hat die Bank jemandem abgeraten, sowas zu machen, weil sie einfach erkannt haben, das ist kein Unternehmertyp. Und da geht es also auch ein bisschen darum, vielleicht Menschen davor zu schützen, sich auf ein Abenteuer einzulassen, dem sie nicht gewachsen sind. Und da hat mir der Eduard ganz schön gespiegelt, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Die gucken natürlich sich das Unternehmen an, da kommen wir gleich noch zu, aber die gucken sich natürlich in erster Linie mal den Nachfolger als Person an. Also ist das eine Unternehmerpersönlichkeit? Hat der einen Werdegang, einen Lebenslauf, eine Ausbildung, wo wir das Potenzial sehen, der kann ein Unternehmen leiten. Das ist ganz klar, das ist der O-Ton. Unternehmensführung ist nicht trivial. Das ist die Ausbildung alleine macht es nicht. Ich muss auch mit Menschen umgehen können. Ich brauche auch eine Resilienz, um mit gewissen Niederlagen umzugehen. Das habt ihr ja alles im Podcast schon gehört. Aber das sieht eine Bank ganz genauso. Das heißt, die gucken sich, wenn du Nachfolger bist und sagst, hey, ich brauche jetzt mal ein Darlehen, ich möchte den Betrieb meines Seniorchefs übernehmen. Ja, dann solltest du natürlich einen gescheiten Lebenslauf dabei haben, ein paar Zeugnisse, idealerweise Branchenerfahrung haben, idealerweise Führungskompetenzen schon mitbringen. Ja, du solltest jetzt auch, was so das ganze klassische Bonitätswesen angeht, also Schufa, Auskunft und Co., nicht überall rot hinterlegt sein, was deine Kreditwürdigkeit angeht. Natürlich guckt sich eine Bank an, was hast du für Vermögenswerte, was hast du vielleicht noch Schulden, vielleicht fürs Eigenheim. Gibt es irgendwo was, was man an Sicherheit mit ranziehen kann, um aufs Eigenkapital zu kommen? Und die gucken sich natürlich an, was hast du als Nachfolger für eine Idee vom Businessplan. Also, wie stellst du dir die Zukunft des Unternehmens vor? Hast du einen Plan dafür? Und wie möchtest du den erreichen? Wie schätzt du die Risiken des Unternehmens ein? Also, das sind natürlich auch für die Bank spannende Themen, ob du da realistisch unterwegs bist. Ja, dann guckt sich so eine Bank natürlich das Unternehmen selber an. Das heißt, die gucken sich Jahresabschlüsse an, idealerweise die letzten 3 bis 5 Jahre. Dann gibt es betriebswirtschaftliche Auswertungen, also die klassische BWA. Und die Zahlen werden natürlich in Relation zu anderen Betrieben aus idealerweise der gleichen Branche gesetzt. Gleiches gilt eben für Cashflow-Planung etc. Und dann guckt die Bank, passt das, was das Kaufunternehmen da so mitbringt, zahlenmäßig, passt das, ist das in Zukunft tragfähig? Und auf der Basis wird dann eben geguckt, was ist denn ein realistischer Kaufpreis und kann die Bank das Risiko der Finanzierung realistisch einschätzen? Die gucken sich natürlich das Geschäftsmodell nochmal an. Wo sind Risiken durch Globalisierung? Wo sind Risiken durch zukünftige technologische Entwicklung? Da gibt es also so Branchenindizes. Die gucken natürlich, wer sind die Hauptkunden, wer sind die Lieferanten, wer sind die Wettbewerber, was kann da passieren, um eben auch daraus resultierende Risiken besser einschätzen zu können. Natürlich, das ist natürlich der Klassiker, natürlich gucken die sich auch an, wie steht das Unternehmen vom Eigenkapital da, was hat sonst so für Kredite, Leasingverträge, finanzielle Verpflichtungen etc. Also ist das Unternehmen gesund oder nicht? Wenn es konkret wird, möchte natürlich die Bank auch mal gucken, so wie sieht denn der Kaufpreisentwurf aus, was ist da an Zahlungsmodalitäten und Übergaberegelungen vorgesehen. Sind Bedingungen für die Fördermittel erfüllt? Gibt es steuerliche Aspekte, die man da noch berücksichtigen muss? Und das alles guckt sich dann natürlich die Bank an, um eben zu sagen, jawohl, da können wir mit gutem Gewissen in die Finanzierung einsteigen. Also es geht darum, Risiken abzuwägen und im Idealfall die Weichen für die Unternehmensfortführung auf Erfolg zu stellen. Und wenn die Bank dieses Potenzial sieht, dann wird sie auch attraktive Finanzierungsmöglichkeiten anbieten und auch vernünftige Konditionen machen. Du merkst an den ganzen Themen, die wir anstellen, das ist alles nicht ganz so einfach. Das ist eine Spezialmaterie für sich. Es gibt da natürlich viele Herausforderungen auf dem Weg zu einer Kreditentscheidung. Also eine Bank guckt von außen eben auf das Unternehmensrisiko zum Beispiel. Ne? Also wie robust ist das Unternehmen? Was ist, wenn jetzt mal eine konjunkturelle Delle kommt? Was ist, wenn KI abgeht? Was passiert, wenn gewisse rechtliche Rahmenbedingungen wegfallen oder schärfer werden? Wie ist das Unternehmen im Markt positioniert, um sowas zu überstehen? Und das ist also wohl gerade bei kleineren Unternehmen manchmal ein bisschen schwieriger, weil da eben nicht so viele Finanzdaten belastbar zur Verfügung stehen. Das erschwert zum Beispiel die Bewertung des Risikos. Dann ganz wesentlich, die Bank versucht natürlich auch die Qualität des Nachfolgers einzuschätzen. Also das heißt, bist du als potenzieller Nachfolger in den Augen der Bank geeignet, kompetent genug, ein Unternehmen erfolgreich zu führen? Die Bank muss dir vertrauen können, auf deine Branchenkenntnis, auf deine Führungskompetenz, auf dein unternehmerisches Talent. Und die werden dir dann die Übernahme finanzieren, wenn du unter ihren objektiven Beurteilungen qualifiziert genug erscheinst. Und das ist manchmal schwierig. Natürlich gibt's noch Risiken in der Unternehmensbewertung. Also da geht es vor allem darum, ja, das Sachvermögen, die Sachanlagewerte, die kannst du greifen, aber bei ja, inhabergeführten Familien sind häufig Kundenbeziehungen oder Know-how natürlich auch noch nicht materielle Vermögenswerte. Wie greife ich die denn jetzt? Wie greife ich die langen Geschäftsbeziehungen? Was sind die wert? Was sind die Patente, die der Inhaber mal angemeldet hatte, heute noch wert? Das sind natürlich Dinge, ja, kann ich das seriös bewerten? Und wie fließt das in meinen Kaufpreis ein? Dann ist manchmal Thema natürlich der Eigenkapitalbedarf. Manche Übernahmen sind recht kapitalintensiv. Das heißt, Nachfolger müssen natürlich dann auch, hatte ich eben schon erwähnt, eine gewisse Summe an Eigenkapital mitbringen, was auch nicht jeder hat. Und dann kommt noch vielleicht ein bisschen dazu, ich habe vielleicht auch Liquiditätsrisiken. Es ist ja in manchen Fällen nicht so, dass einfach nur der Kaufpreis fließt, sondern dass eben im Zuge eines Eigentümer- oder Gesellschafterwechsels vorher auch im Unternehmen befindliche Gewinne ausgeschüttet werden. Das heißt, der Altinhaber hat da von mir aus noch eine sechsstellige Summe an Gewinnen stehen. Die soll auch noch ausgeschüttet werden vorher. Das heißt, das ist Liquidität, mit dem das Unternehmen heute arbeiten kann, die dann aber nicht mehr vorhanden ist, wenn es als Gewinn an den alten Eigentümer ausgeschüttet wurde. Ne? Also das sind natürlich Liquiditätsrisiken, vielleicht auch noch gepaart damit, dass du noch irgendwo Nachholeffekte hast, dass der alte Inhaber vielleicht im letzten Jahr nicht mehr so viel Gas gegeben hat bei neuen Projekten, bei neuen Maschineninvestitionen, dass da auch noch ein bisschen was aufgestaut ist. So, dann gibt's natürlich ja komplexe Dinge steuerlicher, rechtlicher Natur, Abhängigkeit von externen Faktoren. Also ja, wenn du natürlich gerade einen Gastronomiebetrieb übernehmen willst und dann kommt die Pandemie, wie wir sie gehabt haben vor ein paar Jahren, das kann natürlich kein Mensch greifen. Aber das hat sich natürlich auch bei Banken und Finanzierern eingebrannt. Ja, was auf jeden Fall hilft, diese Risiken besser zu greifen, ist eben eine langfristige Partnerschaft zu der Bank. Das heißt, wenn die Bank dich schon vorher kennt als potenziellen Nachfolger, vielleicht auch schon weiß, wo du vorher tätig warst, oder sehen, dass du als Privatkunde bei denen da total seriös unterwegs bist seit Jahrzehnten, dann hilft das natürlich auch, so eine Finanzierungsherausforderung verantwortungsvoll und für beide Seiten vernünftig zu regeln. Ja, was auch hilft, Unternehmensnachfolgefinanzierung zu regeln, sind öffentliche Fördermittel. Da gibt's einen bunten Blumenstrauß an ja Förderkrediten, die dann je nachdem, was man das nimmt, es gibt da sowas von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, da gibt's das sogenannte ERP-Gründerstartgeld. Das geht nach meinen Recherchen aktuell bis 125.000 Euro, wo dann deine Bank, die es vermittelt, zu 80% von der Haftung freigestellt wird. Es gibt von der Bürgschaftsbank einen ERP-Förderkredit Gründung, der eben auch explizit für Nachfolger gilt. Da geht es sogar um 100% Haftungsfreistellung. Das heißt, deine Hausbank wird enthaftet. Das heißt, das macht für die natürlich das Risiko deutlich geringer, dir eine Kreditzusage zu geben. Es gibt Dinge von der NRW-Bank. Es gibt natürlich noch ganz viele weitere, wie gesagt, jetzt ganz ohne Wertung. Es gibt Fördermittel, es gibt staatlich geförderte, attraktive Kreditprogramme, die eben deshalb so attraktiv sind, weil diese öffentlichen Förderbanken der Hausbank Risiko abnehmen. Und das schlägt sich sowohl natürlich auf die Zusage zum Darlehen nieder, wie eben auch auf die Konditionen des Darlehens. Und ja, das solltest du dann im Einzelfall besprechen. Da gibt's relativ dynamische Dinge, die manchmal interessanter sind und manchmal nicht. Also das ist ein Thema. Kannst du bei deiner Hausbank auch explizit nachfragen? Gibt's da nicht was? Ich habe es aber auch schon erlebt, dass die Bank gesagt hat, ach, wisst ihr was, bevor wir das mit dieser öffentlichen Bank hintereinander haben, das ist so kompliziert, wir finanzieren dir das zu gleichen Konditionen. Ist ja dann auch okay. Ja, also kurzum, du merkst, das ist, es dreht sich irgendwie alles ums Rating. Also das heißt, wie beurteilt die Bank deine Kreditwürdigkeit als Nachfolger und das Risiko, was in der Übernahme des Unternehmens steckt? Ja, da hatten wir eben hatte ich ja eben schon eine ganze Menge Dinge angeführt. Also je besser vorbereitet du bist, je belastbarer deine Unterlagen sind, je stabiler dein Unternehmen und deine Branche sind, umso besser ist es. Und was natürlich dann noch reinspielt, das hatten wir eben noch nicht, je besser strukturiert dieser Nachfolgeprozess und auch deine Einarbeitung als Nachfolger läuft, umso besser wird das auch die Bank beurteilen. Das heißt also, wenn der alte Inhaber noch zu deiner Einarbeitung zur Verfügung steht und sichergestellt ist, dass sein Know-how und auch die Bindung zu den Mitarbeitern und Kunden weiterleben kann, dann ist das natürlich für die Bank auch ein großes Fund und das wird sich im Zweifel auch zu besseren Kreditkonditionen abzeichnen. Ja, dann haben wir noch drüber gesprochen. Wir verlassen jetzt mal das Thema Nachfolgefinanzierung. Wir gucken noch mal so allgemein auf das Thema Unternehmensfinanzierung. Ich hatte das neulich in einem meiner Unternehmen. Da haben wir Beziehungen zu Banken neu sortiert und hatten dadurch Bedarf, bei einer Bank unsere Kontokorrentlinie zu erweitern, weil irgendwo anders was weggefallen war. War alles relativ smooth, relativ entspannt mit dieser Bank. Und da kriegen wir zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsfragebogen vorgelegt und durften also Rechenschaft darüber ablegen als mittelständisches Unternehmen. Wo sind wir denn nachhaltig? Und das fließt wohl auch irgendwo ins Rating ein. Das habe ich natürlich dann beim Eduard nochmal erfragt. Wie wird das gerade bei der Dortmunder Volksbank gehandhabt? Wie ist das bei den Genossenschaftsbanken allgemein? Für alle, die da noch nicht so tief drin sind in der Materie, erkläre ich noch eben, was sind die ESG-Kriterien? Also es geht um Environmental, Social und Governance, also die gekoppelt an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, geht es also um Umweltkriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung. Das heißt, wie nachhaltig ist ein Unternehmen aufgestellt unter diesen drei Kriterien? Da geht es also bei den Environmental Aspekten um Energieeffizienz, Ressourcenschonung. Wie kann der CO2-Ausstoß eines Unternehmens weiter reduziert werden? Was gibt es für Umweltzertifikate und Standards? Also eine ISO 14001 oder sowas. Je besser ein Unternehmen hier aufgestellt ist, umso besser schneidet es eben im Rating ab. Ja, analog das Gleiche bei den Social Aspekten, also sozialen Kriterien. Wie sind die Arbeits- und Sozialstandards? Das heißt, die Bank guckt sich natürlich an, wie sind die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter? Was ist mit Arbeitsschutz, Gleichberechtigung? Wie steht es um Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit? Also je attraktiver ein Unternehmen als Arbeitgeber ist, umso besser das Rating. Und hier spielen aber auch Dinge rein, wie zum Beispiel regionale Verantwortung oder Gemeinwohlorientierung. Also das heißt, ein Unternehmen, das sich sozial engagiert oder lokal wirtschaftet, gilt als stabiler und auch weniger anfällig für Reputationsrisiken. Und ja, der dritte Punkt, Governance, da geht es um die Unternehmensführung. Also das heißt, wie transparent ist die Unternehmensführung? Wie positioniert sich die Unternehmensführung, was die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften angeht? Also sei es im Korruptionsbereich oder um andere Themen, wo es darum geht, rechtliche Probleme oder Strafen abzuwenden. Und auch hier Nachhaltigkeitsstrategien und Ziele. Gibt es sowas im Unternehmen? Gibt es Nachhaltigkeitsbericht? Also all das, was ich da jetzt ausfüllen durfte für unsere Konkurrentlinie, das fragt dann eben eine Bank ab. Und das ist heute noch auf freiwilliger Basis. Also es gibt spezielle nachhaltige Banken, das ist heute sicher schon pflichtend. Aber bei den klassischen Banken, die ihr so kennt, ist es heute noch eher eine freiwillige Geschichte. Es gibt aber Signale von der Bankenaufsicht, dass das bei einer Überarbeitung der Ratingkriterien in Zukunft, dass dieser ESG-Score dann eben auch auf Bonität und Ratingkriterien verpflichtend angewendet wird. Also kurzum, je besser dein Unternehmen in Nachhaltigkeitsaspekten aufgestellt ist, umso kreditwürdiger und umso günstiger sind dann zukünftig die Konditionen für Darlehen. Oder negativ gesprochen, wenn du in einem Geschäftsbereich unterwegs bist, wo es sehr viele Nachhaltigkeitsrisiken gibt, dann ist das unter Umständen auch nachteilhaft auf Dauer. Ja, und das Ganze kommt natürlich auf europäischer Ebene immer mehr in den Fokus und da werden sich auch Unternehmen im Bereich der Finanzierung nicht mehr vordrücken können. Da glaube ich fest daran. Also es wird ein Wettbewerbsfaktor werden und ja, ich denke, der risikobewusste Unternehmer sollte diese Herausforderung heute schon annehmen, wenn er nicht ohnehin, das ist ja im Mittelstand immer das Thema, wir möchten ja enkelfähige Unternehmen aufbauen. Ja, da versteht sich das eigentlich von selbst, dass ich nachhaltig wirtschafte. Ja, das waren so meine Dinge, die ich mit dem Eduard rund um Unternehmensnachfolgefinanzierung und ESG-Kriterien ausgetauscht habe. Der Eduard ist aber auch ansonsten irgendwie mit beiden im Leben und gut unterwegs. Und auch er hat mir natürlich meine Abschlussfragen beantwortet, die ich jedem Interviewpartner am Ende stelle. Ich fand das ganz spannend. Also er hat ja als Leiter des Firmenkundengeschäfts auch durchaus einen anstrengenden Business-Alltag. Trotzdem steht er morgens rechtzeitig auf, macht Sport, guckt, dass er Energie für den Tag tankt. Und auch er guckt, dass sein Kopf fit bleibt und hat mir in diesem Zusammenhang noch eine Buchempfehlung mitgegeben, die ich auch gleich umgesetzt habe und das Buch auch gerade lese. Das Buch heißt Die 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Und da geht's darum, welche Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg der Autor so sieht. Und der Eduard hat es damals von einem Kunden geschenkt bekommen, der sich selbstständig gemacht hatte und beschreibt dieses Buch heute als absoluten Muss für jeden Manager. Da sind also viele Dinge drin, die vor allem auch so dein eigenes Mindset und dein Mindset, was zwischenmenschliche Zusammenarbeit angeht, betrifft. Also es geht darum, dass du proaktiv wirst, dass du nicht das Opfer deines Lebens bist, sondern dass du dein Leben aktiv gestaltest, dass du am Anfang ans Ende denkst, dass du Prioritäten setzt, dass du guckst, wo kann ich mit meinem Gegenüber eine Win-Win-Situation, nützliche Lösungen erzielen, aber auch aktives Zuhören, Synergien schaffen und zum Schluss die Säge schärfen, also wie erhältst du deine Leistungsfähigkeit? Das sind Themen in diesem Buch. 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey gibt's als Buch, gibt's als Kompaktversion, gibt's als Hörbuch bei Audible. Also, wenn dich das jetzt anspricht, kannst du es dir beschaffen oder herunterladen. Und einen ganz wichtigen Tipp, den der Eduard mir auch noch mitgegeben hat, deckt sich auch wieder mit meinen Erfahrungen. Das ist so cool, dass Leute, die irgendwie erfolgreich durchs Leben gehen, ähnliche Erfahrungen machen. Der sagt ganz klar, wenn du Nachfolger werden willst oder Unternehmer werden willst, dann brauchst du ein Umfeld mit anderen Unternehmern, wo du dich eben auch über negative Dinge austauschen kannst. Wo dir Leute auch mal Tipps geben. Das können klassische Stammtische oder Netzwerke sein. Das kann in deiner Branche oder branchenübergreifend sein. Das können sogenannte Mastermind-Gruppen sein. Habe ich ja auch schon eine Folge zu gemacht. Musste mal ein bisschen zurückskippen. Also Tipp an alle Unternehmer oder Nachfolger in Spee. Sucht euch eine Gruppe Gleichgesinnter, wo ihr offen sprechen könnt. Wenn ihr keine Gruppe in eurem Umfeld habt, sprecht mich an. Ich stelle gerne Kontakte her oder ich mache selber eine Gruppe auf. Hätte ich auch Bock drauf. In diesem Fall schickt mir eine Mail an benedikt@nachfolgeschmiede.de. Ja, das war also jetzt Folge 2 zum Thema Unternehmensnachfolge aus Bankensicht. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal explizit an Eduard Fuhrmann, den ich mit meinen ganzen Fragen löchern durfte und der mir das alles sehr geduldig beantwortet hat, wie das so aus Sicht einer Bank bewertet und beurteilt wird. Ich hoffe, du hast auch was draus mitgenommen. Falls ja, freue ich mich natürlich immer über Feedback und vor allem über 5 Sterne in deinem Podcast-Player. Einfach nach unten scrollen und irgendwo auf die 5 Sterne drücken, dann kommen die auch irgendwie bei mir an. Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Mach's gut. Viel Erfolg. Ciao.